Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 174. Wie verhalten sich Altes Testament und Neues Testament zueinander? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje, mir gegenüber sitzt hier am Tisch Knut Nippe. Grüß dich, Knut.
Hallo Malte, danke für die Gastfreundschaft. Der Tisch ist reich gedeckt, das sehen unsere Hörer nicht, aber werden das zwischendurch hören, wenn ich immer so mit vollem Mund rede.
Ja, das versuche ich dann rauszuschneiden.
Nein, das mache ich in der Pause.
Wir haben ein spannendes Thema heute vor uns, weil wir bekommen ja immer mal wieder eine E-Mail von euch, wo ihr uns schreibt, hey, wir beschäftigen uns gerade mit der und der Frage. Könnt ihr dazu vielleicht was sagen? Und in vielen Fällen fühlen wir uns nicht ganz so kompetent, weil es ja auch immer gut, um seine eigenen Grenzen zu wissen. Aber heute wagen wir uns mal an eine Frage ran und ich lese einmal die Frage vor, die uns erreicht hat. Gibt es einen ähnlichen Trick, wie die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium auch für das Gottesbild des Alten und Neuen Testaments? Oder wie lässt sich diese Brille darauf anwenden? Wie passt denn dieser große, gnädige Gott, der die Welt so sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für sie gab und so weiter, zusammen mit dem Gott, der im AT Völker ermorden und vertreiben und Städte plündern und vernichten lässt? Soweit einmal die Frage, keine kleine Frage.
Ja, auch eine, also jetzt auch, nicht, ich will jetzt nicht sagen eine gängige Frage, aber eine Beobachtung und eine Frage, die in anderer Form oft auftaucht.
Genau, dass man vielleicht Menschen sagen, ich fange an, eine Bibel zu lesen, ich fange mit einer Jesus-Biografie an und bin erstmal ganz begeistert und jetzt denke ich, jetzt lese ich noch mal mehr Bibel, ein bisschen erweitert, fange im Alten Testament an. Und dann merke ich, ups, da gibt es Geschichten, die mich verstören.
Ich hatte das letzte Woche, ich habe meinen Konfis erklärt, wie die Bibel aufgebaut ist, Altes Neues Testament, dass das 66 verschiedene Bücher sind und einer blättert so ein bisschen drum und sagt dann, oh, was steht denn hier? Und dann liest er. Und er hatte immer, also in kurzer Zeit, hat er gleich immer so krasse Stellen gefunden, mit, dass eine ganze Gruppe gesteinigt werden muss oder irgendwie sowas. Also die Trefferdichte war da auch recht hoch. So, also der war doch ein bisschen geschockt, welches Buch sein Pastor ihm hier gerade nahe brachte.
Und das blenden wir manchmal so aus. Also ich merke auch, dass ich das selber nicht immer präsent habe, weil ich bin ja auch, wenn ich oft predige, an der Perikopenordnung orientiert und an die Texte, die in der Perikopenordnung stehen. Und manchmal mache ich mir den Spaß, wenn ich einen Text habe, zu gucken, sind die Verse davor oder danach eigentlich auch irgendwann anders mal Predigtext. Ja. Und dann sind das ja oft die Verse davor und danach manchmal auch schwierige, holprige. Ja, ja, ja. Und ich gucke und dann merke ich nicht selten in Fällen, huch, die sind nie dran.
Ja, genau.
So, und dann denke ich, So, also ich kann auch verstehen, dass man nicht immer gleich jeden Sonntag nur die Klopper-Texte haben will, aber die Bibel hat viele Geschichten, Bibelstellen, über die man, ich sag's mal erstmal so, stolpert.
Sehr vorsichtig gesagt, ja.
Genau, und die Frage ist ja, wie verhält man sich dazu? Und ich hatte Knut den Vorschlag unterbreitet, ob wir es ein bisschen größer fassen, einmal die Frage. Nicht nur, was ist mit diesen schwierigen Stellen im AT, sondern wie ist das überhaupt AT und NT? Mhm. Wie verhält sich das beides zueinander? Das schwingt ja so ein bisschen auch in dieser Frage mit, so ne, Gesetz, Evangelium, kann man sowas so unterscheiden? Kann man schon den Gott des AT ein bisschen unterscheiden von dem Gott des NT? Das sagt die Frage so nicht genau, aber das schwingt ja alles
mit. Aber das ist eine der Lösungen, ne? Ja. Das ist eine der Lösungen, die in der Kirchengeschichte gefunden wurden, dass man auch gesagt hat, ja, das sind zwei verschiedene Götter und wir befassen uns jetzt mit dem Guten.
Sozusagen, genau. Du wolltest grundsätzlich vielleicht noch mal was sagen zum Thema AT, NT.
Ja, genau. Bevor wir auf deine Lösung eingehen, also ich in der Frage ist ja drin, gibt es einen ähnlichen Trick für die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium? Mhm. Auch dafür. Und da würde ich sagen, nein. Aber der alte Trick ist auch nicht ganz nutzlos hier. Mhm. Denn ich könnte also mich hinreißen lassen zu der Sache, dass sowohl im AT als auch im NT beide Aspekte sind,
Gesetz und Evangelium,
aber im AT das Gesetz deutlicher ist, Und im End hier das Evangelium deutlicher. Und ich würde jetzt nicht sagen, okay, dann lese ich das AT nur fürs aufs Gesetz hin und das NT, sondern genau umgekehrt. Nee, es ist auch gerade toll, im AT Evangelium zu entdecken und so weiter und im NT Gesetz. Aber wenn man diese Unterscheidung mal verstanden hat, glaube ich, ist sie hier auch nicht ganz schlecht. Es gibt ein ganz tolles Buch über die Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium, so ein kleines Büchlein, ja. In Englisch leider nur. Und die fangen genauso an. Der erste Satz ist irgendwie, manche sagen, wenn nicht die Bibel wäre, dann wäre der Glaube ja eine tolle Sache, aber dann liest man die Bibel und dann findet man diese schrecklichen Stellen. Und die setzen also bei diesem Problem an, um dann auf Gesetz und Evangelium zu kommen. Also deswegen, also mit Gesetz und Evangelium ist das, finde ich, schon mal hilfreich. Und dann finde ich es, also ich lege schon mal die Karten auf den Tisch, wir beide, ich kolonialisiere dich jetzt, wir beide werden zurückweisen, dass das zwei unterschiedliche Götter sind. Ja. Es ist der Gott des Atheis ist der gleiche wie der Gott des Entheis. Und es ist, glaube ich, gut, die Kontinuität zu entdecken. Mhm. Aber, also das ist unser Ziel, aber ich glaube, es ist sehr gut zu gucken, die Unterschiede auch wahrzunehmen. Ja. Und die Unterschiede sind aber nicht nur inhaltlicher Art, sondern es gibt auch noch andere Unterschiede, die diese inhaltlichen Beobachtungen nochmal verstärken. Also zum Beispiel die Frage, welche Gattung gibt es eigentlich? Also welche Textform? Und da ist natürlich so, was weiß ich, das Buch Leviticus mit lauter Gesetzen und die auch mit dann immer zum Teil mit Sanktionen, wie soll jemand bestraft werden, der das gemacht hat und so weiter, ist schon von der Textart was anderes als eine Erzählung wie die Evangelien über Jesus, die erzählen, wie Jesus den Menschen gnädig begegnet. Also die beiden Bücher sind von der Art auch unterschiedlich.
Die beiden Bibliotheken, müsste man
genau,
eigentlich sagen.
Genau, die beiden Bibliotheken haben ganz unterschiedliche, also das AT hat poetische Bücher, das hat das NT in der Form nicht. Mhm. Ja, da gibt es vielleicht auch mal ein Lied in den Paulusbriefen.
Aber es gibt keine 150 Psalmen.
Das genau, oder sowas wie das Hohelied oder sowas. Mhm. Und wenn man sich das anguckt, dann wird man merken, dass auch dieses gute Image des NTs, nenne ich das jetzt mal so, vielleicht auch daher kommt, dass man vor allen Dingen die Evangelien im Blick hat.
In Auszügen.
Genau. Also weil Jesus in den Evangelien meistens so nett ist. Das ist das, was sozusagen, also es gibt viele Geschichten, wo Jesus ganz
das sind nett, auch die man kennt.
Liebevoll, das sind die immer erzählt werden, die im Kindergottesdienst und so weiter. Und man nimmt schon nicht mehr so die wahr, wo Jesus auch mal streng ist oder schroff oder wo man denkt, ey, das ist ja jetzt total unseelsorgerlich, was er macht, auf den ersten Blick. Die Paulusbriefe, wo auch vom Zorn Gottes und sowas, oder auch überhaupt die Briefe, sind auch weniger in unserem Bewusstsein. Und Offenbarung, wo wir dann wieder bei alttestamentlichen Schlachtengetümmel angekommen sind, sag ich mal so, spielt in der Wahrnehmung eigentlich gar keine Rolle, weil das lesen viele nicht. Also deswegen finde ich es gut zu sagen, ja, es gibt hier Unterschiede, aber die haben auch, die werden auch durch unterschiedliche Dinge noch unterstrichen und verstärkt, sodass die Wahrnehmung da auch ein bisschen verzerrt ist, auch von etwas, was ich nicht völlig leugnen will, aber manches liegt auch einfach an der Art und Weise, wie auch über Dinge geschrieben wird.
Genau, und das sind alles total komplexe Fragen, finde ich. Ja. Man kann die schlecht so in Schwarz-Weiß aufteilen. Also genau, es gibt im Neuen Testament kein Buch Levitikus, also kein Neues Testament, im Neuen Testament kein Buch, was so Gesetzesvorschriften hat. Und trotzdem gibt es natürlich im Neuen Testament auch Ermahnungen von Paulus, wie er Sachen in der Gemeinde regelt und auch. Aber trotzdem ist ja dein Hinweis richtig, es ist schon mal ein anderes Genre. Es ist ein zum Beispiel ein Tugendkatalog oder ein Lasterkatalog. Genau. Oder ein Fallbeispiel, wenn Paulus in 1. Korinther 5 damit, wie geht man eigentlich mit diesem Mann, der mit seiner Stiefmutter ein Verhältnis hat? Wie soll die Gemeinde damit umgehen? Aber das ist dann ein Fallbeispiel oder ein Fall, den Paulus regelt. Das ist schon ein anderes Genre, eine andere Gattung als das Buch Levitikus.
Und kommen wir auch noch, also ich würde ja auch sagen, dass es auch inhaltlich eine Entwicklung gibt. Da wäre so ein Stichwort Heilsgeschichte, das also zu unterschiedlichen, also da werden ja unterschiedliche Zeiten abgedeckt und da sind unterschiedliche Sachen wichtig und deutlich. Und zum Beispiel im Alten Testament geht es auch sehr, sehr stark eigentlich darum, dass die Adressaten, das Volk Israel, sich trennen sollen von der nicht-christlichen Umwelt. Also auch in ganz vielen, also die sollen auch am besten Also räumlich am besten. Mhm. Ja, so, also es gibt auch da, ja. gibt auch Heidi. Also auch das ist eine Schwarz-Weiß-Aussage, wo man auch Ausnahmen finden wird. Und mhm. Jonah wird nach Ninive geschickt, also der wird auch so. Aber ganz viel ist eigentlich, das Volk soll sich auch der Reinheit bewusst sein und die Reinheit bewahren, so. Und das ist im NTSE, er geht hinaus, also gerade nach Himmelfahrt, geht hinaus, geht zu den Völkern. Also da gibt es schon unterschiedliche Richtungen auch. Ja. Und das spielt alles, glaube ich, mit rein.
Das werden wir jetzt alles nochmal ein bisschen strukturierter angehen. Vieles von dem, was wir gerade schon mal angedockt haben, oder angeteasert haben. Ich habe dir einmal 8 Möglichkeiten mitgebracht, Knut.
8 Thesen. Und 8 Thesen. Ich bewerte die. Ich bin der Haltungsrichter.
Genau. 8 Möglichkeiten, Altes Testament und Neues Testament ins Verhältnis zu setzen. Und das wird vielleicht ähnlich sein, wir haben das ähnlich schon mal gemacht in der Folge, darf man seine Kinder schlagen? Ja. 8 Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten, mit so einer Frage umzugehen, hermeneutisch. Jetzt wieder 8 Möglichkeiten. Es wird wieder so sein, dass manches mehr hilfreicher ist als anderes und irgendwo manchmal auch ein Körnchen Wahrheit drin ist und das Grobe trotzdem nicht stimmt. Also genau, es ist auch hier wieder nicht immer ganz schwarz-weiß. Ich gebe dir mal die erste von 8 Möglichkeiten, die beiden Testamente ins Verhältnis zueinander zu setzen. Ja. Erstens, im Alten Testament begegnet uns ein Gott des Zornes, im Neuen Testament der Gott der Liebe. Also im Alten Testament ist der Gott, der gerade das Buch Josua, das ist vielleicht eines der Klassiker, ne, wo Gott ganze Völker ermorden lässt, der Gott, der Sodom und Gomorra klein macht, das ist alles im Alten Testament. Im Neuen Testament ist Jesus. Jesus, der seine Feinde liebt. Jesus, der mit seiner Liebe bis zum Kreuz geht. Das sind 2 verschiedene Götter, Knut.
Nein, das sind nicht 2 verschiedene Götter. Also das
sind 2 verschiedene Gottesbilder. Die Menschen haben sich einfach entwickelt und früher haben sie sich Gott zornig vorgestellt und dann haben sie eigentlich verstanden, Gott ist Liebe.
Nein, also da muss ich jetzt aufpassen, das ist ja nur 1 von 8 Sachen, da kann man, also haben wir nicht mal eine Folge drüber gemacht, die das Verhältnis von Gottes Liebe und Gottes Zorn und dass es keine Gegensätze sind, sondern dass das auch.
Ich habe keine Ahnung, wozu wir noch eine Folge gemacht haben.
Ich aber ich will mal ganz grundsätzlich sagen, nein, das würde ich nicht sagen. Also ja, ich nehme das auch wahr, also es gibt jetzt nicht solche Stellen, wie wo Gott, im AT trägt Gott Israel zum Teil auf Völker zu richten und also du hast gesagt, zu ermorden, also zu töten. Und sowas gibt es im NT nicht.
Darf ich gleich rein?
Ja.
Ich finde, man könnte aber argumentieren, das NT ist noch viel schlimmer, weil da sozusagen die Strafe nicht eine zeitliche ist, sondern oft eine ewige. Also das Neue Testament ist eigentlich viel mehr das, was sozusagen Himmel und Hölle als Perspektive hat, als das Alte Testament. Und wenn man gerade jetzt die Offenbarung sich anguckt und dass es auch eine ewige Strafe, den ewigen Feuerpfuhl gibt, Geschichten, also das ist ja eigentlich viel schlimmer.
Ja, also ich würde, genau, also das NT hat auch einen strafenden und tötenden Gott. Mhm. Also das ist ganz klar, der Sünde sollt ist der Tod. Mhm. Also jeder Mensch, der stirbt, bekommt vom NT gesagt, das ist ein Ergebnis deiner Sünde. Ja, so. Der Unterschied ist, dass Gott nicht mehr jemand anders beauftragt, diesen Tod an dir zu vollstrecken.
Ja.
Aber tot bist du trotzdem. Mhm. So. Und es gibt aber, also es gibt auch im NT, das sind weniger Beispiele, klar, gebe ich zu, aber im NT gibt es auch die Geschichte von Hananias und Sapphira, die den Heiligen Geist belügen und daraufhin von Gott sofort getötet werden. Auf der Stelle. Ja. Da schickt Gott sagt nicht zu Paulus, bring die um, aber es wird ausdrücklich gesagt, dass Gott dieses Belügen des Heiligen Geistes mit dem Tod bestraft. Das ist jetzt 1 zu vielen, aber die Sache gibt es. Und es gibt genauso im AT auch die Gnade gegenüber dem Bösen. Mhm. Ninive hatten wir vorhin schon. Also Ninive wird die Vernichtung zugesagt. Es wird nicht gesagt, bessert euch, sonst werdet ihr vernichtet, sondern wird gesagt, ihr werdet vernichtet. Und dann tun die Buße und dann sagt Gott doch nicht. Und das gibt es im AT auch ganz, ganz häufig, dass Gott, also man müsste mal eine Strichliste führen, wie oft Gott im AT sagt, so jetzt ist Schluss und dann ist verschiebt. Und das geht bei Adam und Eva los. Ja, das ist das Erste, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben. Und sie essen von dem Baum und Gott kümmert sich um sie. Ja, und macht ihn Schutz und so weiter. Kain, der seinen Bruder erschlägt, wird von Gott beschützt und kriegt auch ein Zeichen, dass das nicht passiert. Also es gibt beides und man müsste eher jetzt sich, und das wäre eine extra Folge, sich über die Frage mal angucken, hat Gott das Recht über seine Schöpfung seine Schöpfung kaputt zu machen, wenn es ihm nicht gefällt. Und da sagen Arti und Enti beide ja. Mhm. Also, weil er ist der Töpfer und jeder Hörer, der Töpfer ist und einen Topf macht, der ihm nicht gefällt oder der misslingt, kann sagen, ja, war nichts und kann ihn wegschmeißen. Das ist die Beschreibung.
Wo wir intuitiv oft in unserer Zeit nicht mitgehen, weil uns das.
Ja, weil wir sagen, ich bin doch kein Topf.
Ja, genau.
Und ja, und genau, das kommt dazu, dass Gott eben auch mit uns nicht so umgeht, als wären wir nur Töpfe. Aber wenn es um die Rechtsfrage geht, ist das die Antwort. Und dann fällt einem aber, also da müsste man im Atem mal gucken, wie oft ist Gott eigentlich doch wieder gnädig und es gereut ihn und so weiter und so weiter. Mhm. Und er beschützt den Mörder und oder vergibt und so weiter. Also deswegen, nein, es ist kein anderer Gott. Auch wenn ich die Beispiellage, also die Stellen, die man ransuchen kann, wo Gott Zorn ausübt, im AT größer ist, was aber auch daran liegt, dass es dicker ist. Und das ist ein Unterschied, würde ich sagen, dass Gott im AT auch Leute beauftragt, seinen Zorn auszuführen. Das gibt es im NT, fällt mir jetzt kein Beispiel ein.
Und vielleicht nochmal ein kirchengeschichtlicher Hinweis, also diesen Versuch, es so gegenüberzustellen, gab es in der alten Kirche nicht von den eigentlichen Christen, sondern, sage ich mal, von der gnostischen Umfeld und auch von gnostisch geprägten, ob man es noch Christen nennt oder nicht, ist dann immer eine Frage, aber die gesagt haben, hey, nein, es gibt im Grunde einen, in Anführungsstrichen, eher bösen Gott oder einen Demiurgen, der hat die Welt geschaffen und das ist was anderes als Jesus Christus. Und wir bekennen ja im Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Und allein schon in diesem Glaubensbekenntnis ist eigentlich auch immer mitgesagt, der Gott im Alten Testament, der uns begegnet als Schöpfer, ist der gleiche wie der Vater Jesu Christi.
Ich gucke so skeptisch, weil ich finde, dass das, was du sagst, eine nachträgliche Einordnung ist. Es kam nicht von innen, sondern es kam von außen. Das ist deswegen wichtig, weil das für die Leute damals ja nicht erkennbar war. Sondern das war eine Frage, die unter denen, die sich als Christen verstanden, aufkam mit dieser Lösung. Und dann haben die darüber gerungen und gebetet und in die Bibel geguckt und sind zu dem Ergebnis gekommen, nein, diese Lösung ist nicht die richtige. Aber das war für die viel schwerer. Also das zu erkennen, genau, aber das da dafür wurde dann, also da hat sich die Kirche mit auseinandergesetzt und hat dann gesagt, das ist christlich und das ist nicht christlich.
Ich mache jetzt mal einen zweiten Vorschlag. Wie man es beides ins Verhältnis setzen kann. Na gut. Zweitens, im Alten Testament zeigt sich ein archaisches Gottesbild und eine archaische Ethik. Im Neuen Testament kommen Gottesbild und Ethik zur sittlichen Vollkommenheit. An die Stelle der archaischen Speise- und Reinheitsgebote tritt das Doppelgebot der Liebe. Also das ist, haben wir vorhin schon so ein bisschen angeteasert, die Entwicklungsgeschichte. Ne? Es ist am Anfang sehr archaisch, in der Ethik, im Gottesbild. Und dann entwickelt es sich sittlich immer weiter, bis in Jesus Christus die sittlich vollkommene Persönlichkeit diese Welt betritt. Knut, kann man es nicht so lösen? Die Leute sind einfach reifer geworden im Laufe der Bibel. Am Anfang war es halt noch ein bisschen schlicht. Was denkst du?
Ja, ich weiß, dass du es nicht gut findest.
Ich habe ja immer gesagt, es ist immer auch ein Körnchen Wahrheit drin. Das ist ja immer das Geheimnis einer guten Lüge.
Genau, ja, genau. Und ich bin ja immer an dem Körnchen Wahrheit auch interessiert. Mhm. Ja, ich würde schon sagen, dass es da eine Entwicklung gibt.
Reden Sie ruhig weiter, Herr.
Du stellst es so, auch so wie du es gesagt hast, ja, als so eine fies Evolution da, auch mit diesem, dass Sittlichkeit sozusagen der Maßstab ist. Und ja, und früher haben die Leute darauf geachtet, was man äußerlich macht. Und dann kommt Jesus und bringt sie dazu, dass es doch auf das Innere ankommt und so. Dieser Maßstab gefällt mir so nicht. Aber ja, es gibt Unterschiede auch. Also das hast du selbst im Vorfeld ja genannt. Also die Speisegebote gelten für Christen nicht mehr.
Ja.
Aber die Begründung ist nicht, hey, wir sind weiter, wir sind aufgeklärt und so weiter, sondern auch das war in der Kirche ein großes Thema.
Ja.
Und die Begründung war eine andere. Die Begründung war nämlich, die Speisegebote waren auch für das jüdische Volk da, um sich zu unterscheiden von den anderen. Und diese Unterscheidung ist jetzt nicht wichtig, ist jetzt ein bisschen sehr einfach gesagt. Aber das ist eine andere als. Nein, das war damals, also wenn wir mit der Zeitreise zurückfahren würden, würden wir damals schon sagen, das ist Quatsch. So, ne? Das ist ja die, und das ist überhaupt nicht das Argument. Und es wird gesagt, die Juden können auch gerne die Speisegebote weiterhalten. Das ist auch nichts Schlechtes, aber das ist sozusagen, es ist nicht mehr nötig, Jude zu sein, um Christ zu sein. Mhm. Aber nicht, dass es archaisch oder so.
Weißt du, was mir mal auf, was ich mal gehört habe, so, vielleicht muss man hier einfach diese gedankliche Linie weiterziehen über das Neue Testament hinaus.
Du willst mich heute ärgern, ne?
Du willst Stress. Okay, alles klar. Dass Leute sagen, guck mal, am AT, da war es noch so und so geregelt und dann ist man schon weitergekommen im Neuen Testament bei Jesus. Und vielleicht müssen wir einfach diese gedankliche Linie noch weiterziehen.
Ja, es gibt Leute, die das sagen. Ja. Aber das wäre auch eine eigene Folge, ob das Quatsch ist. Ja,
okay, gut, das wollen wir dann anders. Ich nenne auch keine Namen jetzt, oder?
Ja,
Nein, das machen wir ein andermal. Oder mal gucken.
Und also mit dem, und ganz wichtig, die entscheidenden Sachen bei Jesus finden sich im AT auch schon. Mit dem Doppelgebot der Liebe und sowas. Ne? Also es ist vielleicht auch ein, also ich nehme das auch einfach als Stärke der hebräischen Kultur wahr, im Unterschied jetzt zur griechischen. Also das hebräische Denken ist viel mehr an Konkretion gebunden. Das hat nichts mit archaisch zu tun, sondern wenn das hebräische Wort für Wahrheit, da hat ein Hebräer ein Bild im Kopf. Mhm. Das ist nämlich das gleiche wie Festigkeit. Ja, also wahr ist etwas, auf dem du stehen kannst. Also was wie so ein Stein ist und nicht was brüchig ist. Während ein Griechisch, und wir sind eher griechisch geprägt durch unsere Kultur, Wahrheit, da hat keiner von uns ein Bild im Kopf.
Ist es nicht durch diesen Fluss wandern, die Aletheia? Und dann wird man.
Ja, gut, du hast
Bild. Aber ich müsste ich jetzt auch nochmal
sagen. So, und das geht die ganze Zeit. Seele, es gibt ein Bild. Was du bei Seele, also Seele bedeutet nämlich, das hebräische Wort für Seele ist das gleiche Wort wie Kehle.
Ja.
Und so weiter. Also das heißt, dass bei den Hebräern es ganz viele Sachen viel mehr konkreter waren, der Glaube konkreter verstanden wurde und deswegen glaube ich auch, sich in solchen Sachen wie was isst man nicht, wie reinigt man sich und so weiter, mehr so gedacht wurde und dass das eigentlich auch eine Stärke ist. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe es. Gut. Trotzdem sage ich dir jetzt das dritte.
Ja.
Knut, ich habe dir jetzt ein drittes Angebot mit. Wir könnten es ja so ins Verhältnis setzen. Im Alten Testament werden Menschen durch Werke gerecht und gerettet. Ja, ist doch klar, ne? Die müssen dann immer diese ganzen Regeln einhalten alle. Und im Neuen Testament ist das anders. Da werden Menschen durch den Glauben an Jesus gerettet und daran, dass sie daran glauben, dass Jesus für sie gestorben ist. Das ist doch ein Unterschied zwischen AT und NT, oder nicht, Knut?
Nein, ist es nicht. Auch da verweise ich auf frühere Folgen. Denn die interessante Frage ist, wenn man nur durch den Glauben an Jesus gerettet wird, wie können dann die Leute und dazu haben wir eine Folge gemacht, weil das wirklich eine ganz, also weil das ist ja ein tiefes Thema. Und auch im AT wurde man nicht durch Werke gerettet, sondern auch da würde ich die Werke von Gesetz und Evangelium her interpretieren, dass die Werke den Leuten oder dass die Regeln den Leuten auch was über sich zeigen wollen. Es ist natürlich interessant, dass, also wenn man jetzt Jakobus und Paulus nimmt, die beide sich auf Abraham beziehen und wie Abraham Gnade bei Gott gefunden hat, sag ich mal, dann sagt Jakobus, auch darüber haben wir eine Folge.
Haben wir?
Das weiß ich. Jakobus sagt, Glaube allein genügt nicht, aber dann, wenn man bei Jakobus nachguckt, merkt man, dass er einen anderen Glaubensbegriff benutzt als Paulus und dass Jakobus sich gegen einen falsch verstandenen Glaubensbegriff wehrt und sagt, das reicht nicht. Nämlich ein reines Fürwahrhalten. Aber auch schon im AT wo ist kein, der da von Gott bewahrt wird? Was hat er denn Tolles gemacht? Nix.
Passt so Nippe, so leicht lasse ich sie hier nicht vom Haken. Ja, ich mache Ihnen mal einen vierten Vorschlag. vierter Vorschlag. Im Alten Testament will Gott nur der Gott des Volkes Israel sein. Im NT der Gott aller Menschen. Das Heil wird im NT universaler. Das hatten wir vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen.
Ja, das ist schon besser. Weil dass AT tatsächlich sozusagen sein Fokus auf dem Volk Israel hat und auch gesagt wird, das ist jetzt das Volk, was Gott sich erwählt und an dem er in besonderer Weise handelt, aber um zum Schluss alle zu erreichen. Und das wird auch von Anfang an gesagt. Ja. Also das wird bei Abraham schon, als Gott sagt, aus dir mache ich dieses Volk und in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und tatsächlich, also das kommt dann auch immer wieder vor, während im NT bei Jesus, das ist interessant, bei Jesus, und das ist zum Beispiel so eine Stelle, wo man auch mal so denkt, hä, wie ist er denn jetzt hier drauf? Im NT ist es viel universaler, aber bei Jesus ist das noch nicht von Anfang an so, sonst kommt mal so eine Frau zu Jesus und die sagt, Ja, hier, ich weiß gar nicht, ist ihre Tochter gestorben oder irgendwie sowas? Oder ist
Kind
ihre Tochter krank?
Ich glaube auch Kind krank, oder?
Ich glaube, das Kind ist krank. Also sie will eine Hilfe von Jesus und Jesus weist sie erstmal ab mit der Begründung, dass sie keine Israelitin sei.
Ich bin gesandt zu den verlorenen
Schafen. Genau. Des Hauses Israels. Also so und dann klopft sie aber immer weiter an und dann lobt Jesus sie, dass sie so viel Glauben hat und so und stellt sie als Vorbild dar. Aber selbst bei Jesus gibt es erst noch diese Fokussierung. Paulus hat sie auch drin, dass das Evangelium zuerst zu den Juden kommt, aber dann zu allen. Und das ist im AT auch, obwohl es so auf Israel geht und Israel sich auch abschotten soll und so weiter, kommt es auch an mehreren Stellen von Anfang an deutlich, es geht auch also es soll zum Schluss alle erreichen, alle Völker sollen zum Zion kommen und den Herrn erkennen. Und es gibt, das finde ich besonders interessant, es gibt auch schon da immer wieder Nicht-Juden, die Gott einbaut und die sozusagen, also die auch schon irgendwie Segensträger sind und dem Volk was Gutes tun. So.
Ruth ja, oder Josef oder schon, in Ägypten.
Schon bei Abraham, wie gesagt, von Anfang an, wer ist das hier? Abimelech, ja, irgendwie der Abraham, da segnet einer, der außerhalb dieser Linie segnet Abraham und so weiter. Mhm. Also
es gibt so Tendenzen in der Verhältnisbestimmung von AT und NT, aber man kann es nicht auf so eine einfache Formel bringen.
Genau.
So, man kann sagen, ja, genau, es ist im NT universaler.
Ich würde sagen, aber es ist eine Entwicklung, aber es ist kein Gegensatz, entweder das oder da war es schlecht und jetzt ist es gut. Aber es gibt eine Entwicklung zur Öffnung hin, die aber von Anfang an eigentlich schon eingebaut ist.
Genau, man kann sozusagen eigentlich bei fast allen Sachen, die man im Neuen Testament finden, das ist schon irgendwie im AT angelegt so.
Also so haben die auch zur Zeit des Neuen Testamentes Predigten gehört und auch, die haben gesagt, stimmt das? Die haben sich das AT genommen, haben das daran geprüft. Es durfte keine Sache sein, die dem AT widersprach.
Ja. Ich mache dir nochmal einen Vorschlag.
Ja.
Nummer 5. Im AT geschieht Versöhnung.
Das war bis jetzt dein bester Mal. Also vielleicht, wenn das die Tendenz ist, dann.
Nice.
Zum Schluss klatsche ich dann nur noch.
Im AT geschieht Versöhnung durch den Tempelkult, im NT durch das einmalige und ein für alle Mal geschehene Opfer von Jesus. Also wie werden Menschen gerettet? Im AT durch diesen Tempelkult, dass man da Opfer bringt immer und im NT halt dadurch, dass Jesus das Opfer ist. Ist doch nicht schlecht, oder?
Ja.
Oder? Ich muss mit diesem Ironischen ein bisschen aufhören.
Hier das ist nicht schlecht. Eigentlich sind das so, eigentlich wären das so Quizfragen für unsere Hörer. Also es macht ja mehr Spaß, darüber nachzudenken, als jetzt.
Ja.
Also ich finde die Gegenüberstellung Jesus-Tempel nicht so schlecht.
Mhm.
Wobei man auch im AT ja schon sagen kann, also da gibt es auch Vergebungsgeschichten, wo der Tempel überhaupt keine Rolle spielt.
Und es gibt auch schon im AT, dass die Leute merken, Moment, das reicht so vielleicht nicht ganz.
Das wäre das Zweite, dass ich vom Ende her sagen würde, die ganze Tempelsache ist kein Gegensatz zu Jesus, sondern ist ein Hinweis auf Jesus.
Genau, Abbild und Schatten nennt es der Hebräerbrief.
Genau, also richtig. Und dieses Schattenbild, das finde ich total cool. Ja.
Nummer 6. Im AT warten Menschen auf den Messias, im NT sehen Menschen den menschgewordenen Messias.
Ja, das finde ich am besten bis jetzt. Also jetzt kannst du
finde ich auch nicht schlecht, gehen. Ne?
Wobei,
ja.
Wobei auch da man natürlich sagen muss, das Warten auf den Messias ist auch im AT nicht überall im Vordergrund. Also Abraham läuft, also es gibt diese schöne Luther-Auslegung.
Ja, Abraham den ganzen Tag rum und wartet auf den Messias.
Genau, also das ist auch sehr interessant. Aber wenn man die Texte liest, sagt Abraham nie, ja, wann kommt denn jetzt der Messias endlich? Sondern der freut sich, der will erstmal ein Volk haben, aus dem dann der Messias irgendwann kommen kann.
Okay. Nummer 7. Das AT ist ein Buch des Diesseits, das NT ist ein Buch des Jenseits. Guck mal, im AT gibt es gar nicht so viele Geschichten, die von Himmel sprechen, Ewigkeit sprechen, sondern das sind einfach, guck mal, das Buch Kohelet, das ist ein total erdverwurzeltes Buch, wo es darum geht,
cool,
sich zu freuen an seinem Alltag.
Genau,
und weil das NT ist so apokalyptisch, da kommen immer irgendwelche feurigen Reiter umhergeflogen
und
Jesus denkt immer, dass die Welt untergeht.
Ja, aber das Tolle an diesem Hebräischen, dieses Konkrete am Alltag im Irdischen Verbundene, wie man Glauben versteht auch und wie man Glauben lernt und so weiter und nicht so abstrakt und die Hälfte im Kopf, aber dass der Himmel keine Rolle spielt, auch hier, wir gehen ganz früh Auch hier Genesis, Jakob und die Himmelsleiter, ja, wo die Engel hoch und runter steigen. Da hast du ganz früh schon etwas, wo völlig gebrochen ist. Da geht es nicht nur ums Diesseits.
Achter und letzter. Im Arte gibt es halt so viele Märchen, im NT dann die Geschichte. Das Arte erzählt von grauen Urzeiten, das Neue Testament berichtet von historischen Personen. Kann man das so ins Verhältnis setzen?
Du hast das so geschickt, weil es ist ja... Ich gebe aber so typische Theologenantworten, sowohl als auch.
Ja, ne? ja.
Also, ja, das NT betont, dass hier alles quasi buchstäblich ist.
Aha, was heißt denn buchstäblich? Nein. Wir haben so viele Fässer. Es sind so viele Fässer heute
hier. Ja, genau. Du machst es mir auch schwer. Vor allen Dingen habe ich auch die tolle Rolle hier. Ne?
Genau, du hast.
Also, warte mal. Also, bis auf bei der Offenbarung würde ich auch sagen, dass das N, also zum Beispiel, Petrus sagt einmal, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln, Mythen gefolgt, sondern Petrus legt Wert darauf, alles, was wir euch erzählt haben, waren historische Ereignisse.
Ja.
So, Punkt. Wobei man dann ja auch immer noch fragen kann, was bedeuten die? Und das würde ich jetzt bei den AT-Sachen nicht sagen. Also was weiß ich. Nee, hatten wir auch.
Wir können es ja auch mal streiten hier wieder.
Also bei Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, erweitert mich auf einer grünen Aue, gehe ich nicht davon aus, dass Gott also David in dem Fall, wie ein Schaf über einen Rasen geführt hat und gesagt hat, frisst das.
Das ist ja nicht die Frage. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es den verlorenen Sohn gegeben hat im NT. Das ist ja auch nur eine Geschichte ist, die Jesus
hier ausgedacht hat.
Aber das macht die Geschichte deutlich.
Stimmt, genau. Ja, aber im Arte gibt es mehr Sachen, die in diesem Bereich, die mit bildhafter Sprache arbeiten, als im NT, würde ich sagen. Also alle Evangelien, würde ich sagen, könnte man verfilmen.
Und wie gehen wir jetzt mit der Frage um, warum Gott da immer die Völker ermorden lässt im AT und im NT? Jesus sagt, also hat Gott die Welt geliebt. Ich mache nochmal ein paar Vorschläge.
Ja, mach noch mal ein paar Vorschläge.
Origenes hat mal gesagt, das muss man geistig lesen. Das ist Gottes Feldzug gegen die Sünde in unseren Herzen, der symbolisch abgebildet wird in dieser Josua-Geschichte.
Ja.
Schöne Lösung, aber auch ein bisschen, schleicht sich ein bisschen raus.
Sowohl als auch. Was ich gut daran finde, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ich diese Texte so lese und dann bei der Frage, was bedeutet das für mein Leben, diese Form anwende. Mhm. Ja, weil ich nicht mehr glaube, dass Gott will, dass ich irgendwelche Völker ausrotte. Aber,
gut, dass wir das für heute hier festhalten.
Aber trotzdem glaube ich, dass das da steht, weil das damals passiert ist. Also die historische Geschichte bleibt ja.
Ja.
Die Frage, was ich jetzt damit für mich mache, mich stört das auch, das sind jetzt nicht meine liebsten Texte, mit denen ich evangelisieren gehe, sag ich mal so. Ja, aber sie rücken mir auch Sachen wieder gerade. Ja, Gott ist der Herr über mein Leben und über das Leben. Also Gott, wenn einer das Recht hat zu sagen, wer lebt oder stirbt, dann ist es Gott.
Man könnte ja argumentieren, das ist manchmal eine sehr schroffe Art, damit umzugehen, dass man sagt, Gott straft hier Menschen, die Sünder sind, die sich auch an ihm versündigt haben, die nicht so leben, wie Gott das von ihnen will.
Würde ich auch sagen.
Und Gottes Strafe hat halt einen anderen Maßstab, weil sozusagen Gott der ewige Gott ist. Und wenn man gegen sich Gott versündigt, man sich gegen die Ewigkeit versündigt, ist sozusagen auch das Strafmaß oft ewig. Gott sozusagen total Menschen, man könnte ja sagen, Gott hätte ja auch mal den Völkern sagen können, du.
Ja, das macht er ja dauernd. Er sagt also, dass die Geschichte, unsere Geschichte, unsere Nachrichten sind voll von Leuten, die Gottes Gebote mal gehört haben, wo Gott sagt, du und die es nicht machen.
Okay.
So. Und das, also ganz, das fällt ja auch oft auf, dass zum Beispiel bei Sodom und Gomorra oder auch bei Ninive, wenn man sich das anguckt, das sind dann ja auch Völker, die andere Völker unterdrückt haben. Da geht es ja nicht nur um sondern das waren die Nazis der damaligen Zeit, ja. Und keiner sagt heute, warum haben die bösen Amis eigentlich damals, haben die eigentlich gegen die Nazis gekämpft? Und das finden alle super, dass man diese bösen Leute gestoppt hat.
Ja.
Also ganz grundsätzlich, man kann dann immer noch sagen, ja, und hätten die nicht Dresden weniger bombardieren können wegen den Zivilisten und so. Aber grundsätzlich finden wir das heute gut, dass wenn es Völker gibt, die andere Völker ermorden, dass irgendjemand da einschreitet und die dann auch, also die Akteure erschießt. So, und dieses, das kann man ja darauf auch anwenden, wobei dann natürlich die Frage ist, dann gibt es auch noch Frauen und Kinder und so weiter und die gar nicht mitgezogen sind. Also
ja. Und ich finde auch eine andere Spur, was mir nochmal
ärgerlich, also oder anstößig bleibt es.
Es bleibt anstößig. Ich sage nochmal zwei Möglichkeiten, wie ich auch noch manchmal darauf antworte, ist, ich finde nochmal interessant, dass eigentlich in diesen Geschichten eigentlich auch immer eine Grenze gegenüber menschlichem Missbrauch dieser Situation drin ist. Also es gibt ja den Achan, den Dieb oder auch Saul, ja, die sich quasi immer in diesen Strafsituationen bereichern persönlich. Und das ist ja exakt das, wo unsere Aversion herkommt gegen diese Geschichte, dass wir sagen, ja, wir haben ja Angst, dass wir Menschen immer sagen, wir strafen jetzt im Auftrag des Herrn, aber eigentlich geht es nur um unsere eigene Agenda. Eigentlich geht es nur darum, dass wir uns gerade hier bereichern.
Genau, in dem Moment, wo die Leute nicht nur den Auftrag Gottes, das Böse zu finden, ausführen, sondern es zu einer persönlichen Sache machen, von der sie was haben, ist Gott
super streng.
Super streng, genau. Achan stirbt sofort,
ja,
und Saul wird das Königtum weggenommen.
Ja. Man kann auch sagen, es gibt Deus absconditus. Es gibt eine Seite von Gott, die kann ich einfach nicht verstehen.
Also
das zeigt sich auch in diesen
Geschichten. Ich fand das jetzt anregend, aber ich finde, dass wir hier, wir haben viele Themen angerissen. Ja, und eigentlich ist diese Frage mit diesen erschlagenen Völkern, sag ich jetzt mal, zu heikel, um das so als Unterthema zu machen. Da müssen wir nochmal.
Stimmt auch. Müssen wir noch mal ran.
Also das sage ich jetzt auch, den Hörern, dass ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob wir dem jetzt
gerecht
so gerecht
werden.
Geworden sind. Aber das war jetzt vielleicht erstmal so eine Schneise.
Das war so eine Schneise an das Thema. Wir haben es sogar überzogen. Wir haben manche Leute vielleicht jetzt, die joggen zu unserem Podcast.
Die hören meine Entschuldigung jetzt gar nicht mehr, ne? Weil meine Zeit ist abgelaufen.
Nicht mehr zu. Nein, aber genau, ihr merkt, das ist ein großes Thema. Vielleicht müssen wir da noch mal im Detail ran, vielleicht habt ihr eine Idee, in welches Detail wir da nochmal ran sollten.
Und praktisch würde ich sagen, wenn man diesen, also praktisch eher dann nach Verbindungssachen gucken, also wofür, und auch ja, die Unterschiede vielleicht auch mit diesem, woran könnte es noch liegen, dass diese Unterschiede stärker wahrgenommen werden.
So viel mal fürs Erste unsere Gedanken zu einer schwierigen Frage.
Dann machen wir in einem Jahr mit all den Hörerfragen die Deluxe Lösungsfolge zu diesen ganzen Fragen.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.